Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Richtig, richtig schön, dass du da bist. Du hast die beste Entscheidung getroffen, heute Morgen hier zu sein. Egal, was man Sonntagmorgen noch machen könnte, zum Gottesdienst gehen, ist eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und ich glaube auch, dass wir heute eine sehr gute Zeit haben werden. Ja, ich freue mich immer, wenn wir gemeinsam Gott die Ehre geben können, auch im Lobpreis. Aber ich glaube auch, dass Gott auch sprechen möchte durch sein Wort zu uns. Und ich bin mal gespannt, was Gott heute auch für uns vorbereitet hat. Ich weiß nicht, welches Bild du vor Augen hast, wenn ich dich fragen würde, dass du mal einen Engel beschreiben müsstest, ja? Ich glaube, wenn man das mal jemand in der Straßenbahn fragen würde, ich glaube, es wäre ein sehr komischer Gesprächseinstieg, aber wenn man es fragen würde, dann wird wahrscheinlich sowas kommen, wir können mal das Bild anwerfen, sowas Kleines, irgendwie Niedliches, irgendwie maximal 60 Zentimeter groß mit Flügeln, die obligatorische Harfe dazu. Ich glaube, das ist das, was viele vor Augen haben, wenn sie an Engel denken, ja? Aber ich frage mich, warum steht in fast jeder Stelle, wo Engel zu Menschen sprechen, der Satz, fürchte dich nicht? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich sowas sehe, dann denke ich nicht zuerst an das, oh, da habe ich jetzt richtig Angst vor, so, ne? Sondern dann ist es eher so, wenn man zum Beispiel an Hesekiel 1 oder 2, glaube ich, denkt, wo dann so große Wesen sind mit Flügeln und überall sind Augen drauf und dann sind da Räder und verschiedene Gesichter und viel Feuer und Gottes Stimme und so. Dann kann ich schon eher verstehen, dass der Engel sagt so, fürchte dich nicht. Aber das, naja, ich weiß nicht so, ne? Und ich habe gemerkt, wenn das mein Bild von Engeln ist, dann sollte ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, was die Bibel eigentlich zu dem Thema sagt. Weil das tut, glaube ich, gut, wenn wir uns da nochmal, ich sag mal, synchronisieren mit dem, was die Bibel dazu sagt. Und deswegen habe ich meine Predigt heute überschrieben mit dem Titel Gott und die Engel. Ja? Und wenn du hier sitzt und denkst, was predigt der Typ da vorne jetzt zu dem Thema Engel, dann möchte ich dir mal ein paar Gründe sagen, warum ich das tue. Ja? In der Bibel werden Engel ungefähr 300 Mal erwähnt. Und das ist ziemlich viel, ja. Also nur so mal als Vergleichsgröße. Es gibt ungefähr 120, je nachdem wie man es zählt, Begebenheiten, wo Menschen oder Menschengruppen körperlich geheilt werden. Und wir predigen sehr oft darüber, und das ist ein großer Teil von unserem Glaubensbild, und das ist auch zu Recht so. Aber ich weiß nicht, ob du schon mal eine Predigt über Engel gehört hast, so. Ich sage jetzt nicht, dass man dreimal so oft über Engel predigen soll und sowas, aber ihr merkt, was ich sage. Ja? Es ist Gott offensichtlich ein Anliegen, dass er es 300 Mal in sein Wort schreiben lässt. Und deswegen möchte ich uns da mal mit reinnehmen. Außerdem nehmen Engel oft einen großen Part in Gottes Plan für die Welt ein. Ja? Also Jesus erzählt oft von Engeln, sie kommen oft in Gleichnissen vor, sie tauchen in dem Leben von Jesus auf, das Alte Testament ist voll davon. Und ich finde es spannend, manchmal erscheint Gott selbst auf dieser Welt, um Botschaften zu überbringen oder auch manchmal Gericht zu üben. Also zum Beispiel in Jesus ist Gott selbst gekommen, aber auch im Alten Testament. Ja, zum Beispiel gibt es die Geschichte von Sodom und Gomorra und da erscheint Gott selbst in Menschengestalt. Aber manchmal oder häufiger begegnet Gott den Menschen auch durch Engel. Also zum Beispiel Maria erfährt die Botschaft, so, dass sie Jesus bekommen wird, durch einen Engel oder auch andere Dinge. Das heißt, es ist Gott offensichtlich ein Anliegen, dass es genau so ist, wie es ist. Und deswegen möchte ich das zur Kenntnis nehmen und einfach mal schauen, was Gott da für uns hat. Außerdem glaube ich, dass wir manches aus der sichtbaren Welt, die uns umgibt, also mit den Bibern, den Bäumen und Norwegen und sonst irgendwie was, also diese sichtbare Welt, verstehen wir eigentlich nur dann, wenn wir auch das Unsichtbare uns vor Augen halten. Ja? Und ich glaube auch, dass uns diese Dimension in eine tiefe Dankbarkeit Gott gegenüber führen kann. Und deswegen glaube ich, dass es sehr wichtig ist, darüber zu reden. Und das möchte ich heute mal tun. Bevor ich mal dazu komme, was das eigentlich für uns bedeutet und warum ich das mache, möchte ich ein paar Sachen über das Wesen der Engel reden oder sagen. Ja? Erstmal so ein paar Eigenschaften, die uns die Bibel vorstellt. Die Bibel sagt, dass Engel Wesen sind, die verschiedene Aufgaben haben. Also zum Beispiel gibt es Engel, die Gott anbeten. Es gibt auch Engel, die, habe ich eben schon gesagt, okay, das sollte eigentlich nicht so sein. Vielleicht können wir die Folie mal wegmachen und am Ende einblenden. Genau, also das zum Beispiel, dass sie Botschaften überbringen. Ja, es gibt auch die Stelle, dass Gott sagt, dass der Garten Eden, nachdem die Menschen vertrieben wurden, von einem Engel bewacht wurde. Also Gott gibt verschiedene Aufgaben an Engel. Aber diese Engel, die sind nicht sichtbar in der Hinsicht, sondern es sind Wesen aus der geistlichen Welt. Sie haben, wenn man es zum Beispiel in Epheser 6, Vers 12 liest, keinen Körper aus Fleisch und Blut. Sie können zwar temporär einen menschlichen Körper annehmen, wenn sie zum Beispiel Menschen begegnen und dann auch als Personen auftreten, aber sie leben jetzt nicht in unserer sichtbaren Wirklichkeit. Engel sind übrigens auch nicht allwissend. Jesus sagt es selbst an einer Stelle in Matthäus 24, Vers 36, dass er sagt, von Tag und Stunde seiner Wiederkehr wissen noch nicht mal die Engel. Die wüssten das gerne, aber sie haben keinen Einblick in Gottes direkten Heilsplan. Das heißt, Engel sind nicht allwissend. Und Engel sind übrigens auch nicht allmächtig. Ja? Also es gibt im Alten Testament echt spannende Stellen, zum Beispiel in Daniel 10, wo dann verschiedene Engel auch gegeneinander kämpfen und dann brauchen sie noch Hilfe und so weiter. Und das wäre ja nicht der Punkt, wenn sie allmächtig wären, sondern dann wäre so ein Kampf ja äußerst kurz, sag ich mal. Das heißt, sie sind nicht allmächtig. Engel sind auch an Raum und Zeit gebunden. Ja? Obwohl sie in der geistlichen Wirklichkeit wohnen, sind sie an Raum und Zeit gebunden. Jesus sagt in Matthäus 12, dass sie zum Beispiel auch die Erde durchstreifen. Und wenn du irgendwo von A nach B reist, dann bist du logischerweise an Raum und Zeit gebunden und du bist dann auch nicht allgegenwärtig. Sonst müssten sie ja nicht hinreisen, wie zum Beispiel in Daniel 9. Dann könnten sie einfach an zwei Orten gleichzeitig sein. Das sind sie nicht. Und wenn sie an Raum und Zeit gebunden sind, vielleicht können wir jetzt mal die Folie anwerfen, dann haben sie auch einen Anfang. Das heißt, im Psalm 148, Vers 5 lesen wir, dass Gott auch explizit die Engel geschaffen hat. Aber ich habe mich gefragt, vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt, wann hat Gott eigentlich die Engel geschaffen? Also wir lesen es ja nicht im Schöpfungsbericht, dass dann so steht und er hat die Wassertiere erschaffen und die Landtiere und dann hat er die Engel erschaffen und dann die Menschen, sondern die Engel kommen da nicht drin vor. Und das hat, glaube ich, auch einen Grund, ja, weil in Hiob 38, Vers 4 bis 7 steht, dass die Engel oder zumindest die Gottessöhne dabei waren, als Gott die Welt erschaffen hat. Und ist so ein bisschen die Frage, was sind Gottessöhne, aber der Schluss liegt nahe, dass das auch eine Form von Engeln ist. Das heißt, man kann es so interpretieren, dass die Engel vermutlich auch schon da waren, als Gott die Welt erschaffen hat. Sicher wissen wir das jetzt nicht so, da ist die Bibel auch ein bisschen unklar. Aber das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass die Engel vor 1. Mose 3, Vers 1 erschaffen wurden. Es ist so bekannt als die Sündenfallgeschichte, da tritt der Teufel, und das ist ein Engel, tritt den Menschen gegenüber und versucht sie zu dem Bösen. Das heißt, Gott hat die Engel erschaffen, und er hat sie nicht, im Gegensatz zu Menschen, als Mann und Frau erschaffen. Engel pflanzen sich in der Hinsicht nicht fort. Es gibt da eine interessante Stelle, wenn du da eine Frage hast, kannst du mich da auch zu fragen. Aber ansonsten, sie pflanzen sich jetzt nicht fort. Das heißt, wenn Gott sie erschaffen hat, dann gibt es eine feste, unveränderliche Größe von Engeln. Also es gibt nicht unendlich viele oder so, sondern es gibt die Anzahl, die Gott am Anfang erschaffen hat. Wir wissen jetzt nicht, wie viele, die Bibel sagt nur viele, ja. Und ich möchte dazu auch mal was sagen. Man hört es ja manchmal so in Gemeinden, dass wir, wenn wir sterben, zu Engeln werden. Aber das ist auch nicht das Bild, was die Bibel zeichnet. Ja? Also wir Christen werden nicht zu Engeln, wenn wir sterben, weil in Hebräer 12, Vers 22 bis 23, unterscheidet die Bibel ganz klar zwischen Engeln und vollendeten Gläubigen, sag ich mal. Und es ist auch ein separater Schöpfungsakt. Gott hat Engel geschaffen und er hat Menschen geschaffen. Das heißt, wir sind nicht das Gleiche und wir werden auch nicht das Gleiche. Und das führt mich zu meinem nächsten Punkt. Es gibt, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, es gibt gute und es gibt böse Engel. Die guten Engel, die stehen im Dienste Gottes und die bösen Engel, die stehen in dem Dienst von dem Teufel, dem personifizierten Bösen. Und hier ist ein wichtiger Punkt, ja. Gott kann nichts Böses schaffen, sonst wäre er nicht gut. Und in unserer Überzeugung ist Gott gut. Gott hat die Engel erschaffen, aber er hat sie nicht in Gut und Böse erschaffen. Gott hat die Engel, genau wie die Menschen, in Vollkommenheit geschaffen. Und Vollkommenheit bedeutet, ich kann sündigen oder ich kann nicht sündigen und ich habe den freien Willen darüber. Ich kann etwas Böses tun, ohne dazu gezwungen zu sein, oder ich kann etwas Gutes tun, ohne dazu gezwungen zu sein. Ich habe die freie Wahl. Und so hat Gott den Menschen erschaffen und so hat Gott die Engel erschaffen. Übrigens, Jesus hätte auch sündigen können in der Wüste, sonst wäre der ganze Prozess mit der Versuchung ja irgendwie sinnlos gewesen. Das heißt, Jesus war auch so, dass er sich frei entscheiden konnte, das zu tun oder das andere zu tun, nur er hat sich nie dazu entschieden, was Böses zu tun. Und diese Vollkommenheit, die hat auch Gott bei den Engeln erschaffen. Das heißt, die bösen Engel haben sich aus freiem Entschluss dazu entschlossen, sich über Gottes Schöpfungsordnung zu erheben. Ja, sie haben gesagt, ich möchte nicht ein Geschöpf Gottes sein, ich möchte nicht kleiner als Gott sein, ich möchte Gott selbst sein. Und vielleicht kommt dir das bekannt vor, aus der Versuchung des Teufels den Menschen gegenüber, dass er sagt, ja, du wirst sein wie Gott. Und das ist der Punkt, den wir auch bei den Engeln sehen. Und diese Entscheidung der Engel, die musste vor dem Sündenfall des Menschen auch schon abgeschlossen sein. Sonst hätte der Teufel ja nicht als böser Engel die Menschen versuchen können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja? Denn das Böse ist nicht in der Natur des Menschen. Das Böse ist etwas, was den Menschen von außen anspricht. Das Böse entstand nicht mit dem Sündenfall, es entstand vor dem Sündenfall. Und der Mensch wird versucht zu dem Bösen. Das heißt, wir haben als Menschen nicht die Ausrede, dass wir sagen können, so bin ich halt, ich bin chronisch unpünktlich und keine Ahnung, der Letzte sonst irgendwie und ich bin unfreundlich zu Menschen. Nein, diese Ausrede haben wir nicht, weil das ist nicht unser letztes Wesen. Und das ist auch wichtig für unsere Identität. Wir sind nicht im Kern, im Letzten böse als Identität. Wir können böse Dinge tun. Und dafür müssen wir uns auch verantworten. Aber es ist nicht Teil meiner Identität. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, auch wenn wir zum Beispiel mit Bösen konfrontiert sind, was uns gegenüber getan wurde. Wir sind nicht gegen böse Menschen, auch die heute noch leben. Das, was wir, da komme ich später noch drauf, das, wogegen wir ankämpfen, ist das Böse, nicht der Böse, weil es nicht das Gleiche ist. Genau, ich würde gerne noch ein paar Sätze sagen, um gute Engel von bösen Engel zu unterscheiden, ja. Gute Engel stehen im Dienste Gottes und haben die unterschiedlichsten Aufgaben. Das habe ich schon gesagt, ja. Also zum Beispiel Jesus wurde mindestens zu seinen Wirkzeiten 2-mal von Engeln auferbaut und versorgt, ja. Einmal in der Wüste nach der Versuchung, da steht, dass die Engel ihn versorgt haben, und einmal auf dem Ölberg kurz vor seinem Tod. Und ich glaube auch, Gott versorgt uns Menschen durch Engel. Es gibt in Psalm 91 eine sehr, sehr spannende Passage, und da kennt ihr vielleicht, da steht, der Herr hat seine Engel ausgesendet, dass sie dich behüten, dass du dich nicht an einem Stein stößt. Da komme ich später nochmal drauf. Und an manchen anderen Stellen sehen wir, dass Gott auch Engel beauftragt, dass sie Menschen oder uns Christen dienen sollen. Zum Beispiel in Hebräer 1, Vers 14. Wie auch immer das aussieht, ich weiß es nicht, da ist die Bibel auch unklar, da möchte ich da auch mich nicht so festlegen. Aber wir sehen, dass Gott diese Tendenzen hat, dass er uns auch dadurch versorgt. Das heißt, Gott ist an unserem Wohlergehen interessiert. Zum Beispiel tröstet er die Jünger auch nach der Himmelfahrt, als sie da so stehen und in die Wolken gucken, tröstet er die Jünger auch durch Engel, die kommen, was guckt ihr da in die Wolken, ihr habt einen Auftrag, geht und macht euren Job so. Das heißt, die Engel haben keine eigenen Interessen und Absichten und Pläne, sondern sie stellen sich als Werkzeuge in den Dienst Gottes. Das heißt, ihre Absichten von den guten Engeln sind die Absichten Gottes. Und das ist der Grund, warum gute Engel auch konsequent jedes Mal die Anbetung ablehnen. Daran erkennt man in der Bibel auch gute Engel. Also zum Beispiel Offenbarung 19, Vers 10, da steht, da warf ich, das Johannes, mich ihm, das ist ein Engel, zu Füßen, um ihn anzubeten. Aber er sagt zu mir, tu das nicht. Ich bin auch nur ein Diener Gottes wie du und deine Brüder, denen Jesus das bezeugt. Bete Gott an, denn das, was Jesus bezeugt, ist das, was uns der Geist eingibt. Und das möchte ich auch so ein bisschen über meine Predigt stellen. Ja? Ich möchte uns mit hineinnehmen, was die Bibel dazu sagt. Aber das ist der Kern. Ja? Hör auf, Engel anzubeten, bete Jesus an. Jesus ist das Zentrum. Und auch wenn es Engel gibt, heißt das nicht, dass wir uns darum kreisen sollen. Es ist nicht gut, wenn du mehr über Engel sprichst als über Jesus. Es ist nicht gut, wenn du mehr zu Engeln betest, oder wenn du zu Engeln betest und nicht zu Jesus. Deswegen distanzieren wir uns als Gemeinde auch in aller Schärfe von Heiligenverehrung, weil es nicht das ist, was die Bibel sagt, in unserem Verständnis. Wir haben Jesus anzubeten. Hör auf, irgendwelche Diener, so wie es da steht, anzuquatschen, sondern red direkt mit dem Chef. Jesus ist der Chef von allen. Und deswegen dürfen wir uns direkt an ihn wenden. Ist doch viel besser, oder? Engel sind Diener, sie sind Helfer für den göttlichen Heilsplan. Und Jesus ist der Einzige, der unsere Anbetung verdient. Und ich möchte es mal so sagen, Aufmerksamkeit ist eine Vorstufe von Anbetung. Das oder die Sache oder die Person, dem du deine ungeteilte, konsequente, andauernde Aufmerksamkeit schenkst, das kann irgendwann zu einer Anbetung werden. Und wenn wir uns dann nur noch um ein Thema kreisen, auch wenn es ein christliches Thema ist, kann das auch zu einer Anbetung werden, die von Jesus ablenkt. Nur mal so als Punkt. Und deswegen, das ist sowas, ich werde es oft sagen, damit wir uns das auch merken, du bist nicht in der Hand von Engeln, sondern du bist in der Hand von Gott. wenn wir uns Gott anbefehlen. Und vielleicht gebraucht er dafür Engel. Merkt ihr den Punkt? In der Hand Gottes sind wir geborgen. Und vielleicht gebraucht er dafür Engel. Und wie er das macht, das, ich weiß es nicht. Und ehrlich gesagt ist es auch gar nicht mein Job, es zu wissen. Ich weiß einfach nur, ich befehle mich Jesus an und er wird mich versorgen. Ich habe eben gesagt, ein Hauptkennzeichen für gute Engel ist, dass sie Anbetung ablehnen. Aber ich möchte es mir nicht nehmen lassen, an dieser Stelle über eins meiner Lieblingsthemen zu predigen in der ganzen Bibel. Und das ist der Engel des Herrn. Ja, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber es gibt offensichtlich gute Engel, die Anbetung annehmen. Oder vielmehr ein Engel. Und das ist der Engel des Herrn. Und das ist die Schatztruhe des Alten Testaments. Ja, wenn dich das Thema interessiert, schreib es dir gerne auf. Das heißt Präinkarnation Christi. Wenn du dir mal ein Buch kaufen willst über die Sommerferien, kauf es dir. Es ist eine Schatztruhe. Ja? Diese Stellen sind die Lieblingsstellen von mir in dem Alten Testament. Also ich möchte uns mal beispielhaft in zwei Stellen aus dem Alten Testament mitnehmen. Vielleicht kennst du die Geschichte, bestimmt kennen wir die Geschichte aus 2. Mose 3, wo das mit dem Dornbusch ist und Mose erhält den Auftrag, dass er das Volk Israel aus der Wüste führen soll und Gott sagt ihm, nee, du bist berufen und mach das und das. Und ich dachte immer, Gott spricht da durch den Busch. Und das stimmt auch, aber lesen wir mal, was da steht. 2. Mose 3, Vers 2, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Das ist ein Engel, der da spricht. Da steht nicht, da erschien ihm Gott, sondern da erschien ihm der Engel des Herrn. Aber später, 4 Verse später in Vers 6, steht, dass dieser Engel des Herrn spricht, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das finde ich spannend. Ja? Erst steht, das ist der Engel des Herrn und dann sagt er offensichtlich, ich bin Gott. Und das ist ganz, ganz spannend. Er beauftragt Mose mit dem göttlichen Mandat und das ist Gott, der spricht. Und Mose wirft sich auf die Erde und sagt, okay, das ist heiliger Boden, okay, das sagt Gott. Und ich habe ihn anzubeten und Gott sagt nicht, ey, bete mich nicht an, ich bin doch nur ein Engel, du musst Gott anbeten, sondern der Engel des Herrn lässt diese Anbetung zu, weil sie ihm offensichtlich zusteht. Und das ist der Grund, warum Theologen davon ausgehen oft, dass der Engel des Herrn eine Erscheinung Gottes ist. Übrigens mal so als spannender Nebenfakt, ja, es gibt auch Stellen, wo der Vater, Gott der Vater, den Engel des Herrn anspricht und mit Dingen beauftragt. Und deswegen, das ist jetzt meine persönliche Deutungsweise, da gibt es vielleicht noch andere Meinungen, aber deswegen deute ich das so, dass es auch eine Erscheinung Jesu ist, weil er von Gott beauftragt wird. Oder zum Beispiel eine andere Stelle, ja, wo der Engel des Herrn Gideon anspricht, Richter 6, Vers 11 bis 22. Da ist so, das Volk Israel wird versklavt von anderen Völkern und die leiden total darunter. Und Gideon versucht gerade so ein bisschen sein Geld zu beschützen und ist total irgendwie frustriert. Und der Engel des Herrn kommt zu Gideon und sagt, was ist los, erzähl mal so. Und Gideon schüttet ihm sein Herz aus und es entwickelt sich ein Gespräch zwischen den beiden und der Engel des Herrn tritt als Engel des Herrn auf und dann irgendwann im Gespräch steht, da wandte sich Jahwe zu ihm, ich sende dich. Und dann wird Gideon stutzig und man merkt, also erstmal sagt er, ich sende dich und tue das und das. Das könnte das eventuell, und Gideon wird so richtig stutzig, ich so, oh krass, könnte das sein, dass ich gerade mit Gott rede? Und ich finde das spannend, ja, er möchte direkt testen, ob das ein Engel ist oder ob das Gott ist. Und er fragt ihn, darf ich dir ein Opfer bringen? Und er macht dem Engel des Herrn ein Opfer und der Engel des Herrn nimmt es an und verschwindet in der Feuerflamme. Und Gideon steht da und denkt, ach du Schande, ich habe gerade mit dem leibhaftigen Gott gesprochen. Und er kannte die Stellen, wo steht, ich bin so heilig, dass du direkt verbrennen müsstest in meiner Heiligkeit, wenn du mir in die Augen siehst. Und er sagt so, ja, ich habe die ganze Zeit in seine Augen geguckt. Und deswegen steht in Richter 6, Vers 22, als nun Gideon sah, dass es wirklich der Engel Jahwes gewesen war, rief er, wehe mir, Herr, mein Gott, ich habe den Engel Jahwes ins Gesicht gesehen. Doch Jahwe sagte zu ihm, Shalom, beruhige dich, hab keine Angst, du musst nicht sterben. Und ich frage mich, vielleicht fragst du dich auch, warum erzählt er das so? Warum erscheint Gott nicht einfach als Gott, sondern als Engel des Herrn? Und der Punkt dabei ist, weil er dem Menschen begegnen möchte. Gottes Interesse an den Menschen entsteht nicht erst an Weihnachten, ja? Es ist nicht so, dass Gott die ganze Zeit irgendwie gelangweilt im Himmel sitzt und zuschaut und sagt, ah, die Menschen. Und dann Weihnachten denkt er so, oh krass, ich möchte jetzt Gemeinschaft mit den Menschen haben. Nein, solange die Geschichte des Menschen ist, solange ist die Geschichte Gottes mit den Menschen. Er möchte die ganze Zeit den Menschen begegnen. Er wollte schon immer, dass wir ihm in die Augen sehen können. Wahnsinnig spannend, finde ich. Und schon im Alten Testament besucht Gott die Menschen als Mensch, um sie zu trösten, um sie aufzubauen und um ihnen zu begegnen und Beziehung zu bauen. Er baut Beziehung und sorgt sich um uns. Und Leute, ein Punkt, ja, es ist völlig egal, wie er das macht, ob er das durch Engel macht oder sonst irgendwas. Der Punkt ist, Jesus will eine Beziehung mit dir. Wollte er schon immer. Und nicht erst im Neuen Testament, das wollte er schon im Alten Testament. Jesus war immer schon an den Menschen interessiert. Wir sind in Gottes Hand und nicht in der Hand der Engel. Aber vielleicht gebraucht Gott dafür die Engel. Ich habe gesagt, es gibt gute Engel. Ein Engel davon ist der Engel des Herrn, das ist Gott. Aber wenn es gute Engel gibt, dann gibt es auch böse Engel. Und ich möchte ein paar Sachen dazu sagen. Ja? Die Bibel beschreibt, dass böse Engel auch körperliche und seelische Leiden hervorrufen können. Also zum Beispiel treibt Jesus im Neuen Testament immer wieder, es gibt sehr, sehr viele Stellen, wo er Dämonen austreibt und das dann auch dazu führt, dass die Krankheit geht. Ich sage wirklich ausdrücklich nicht, dass jede Krankheit dämonisch ist und dass hinter jedem Kopfschmerzen direkt ein Satan stehen muss oder so. Das wirklich nicht. Aber es kann eine Auswirkung sein. Und deswegen möchte ich uns auch nochmal so sagen, ey, spiel nicht mit dem Bösen. Es kann sein, dass wir uns dämonisch belasten, wenn wir irgendwie mit dem Bösen, mit Tarotkarten oder sonst irgendwas spielen. Es hat eine Dimension, die gefährlich ist. Wie gesagt, nicht jede Krankheit und so weiter. Ich hoffe, ihr wisst meinen Punkt, ja. Aber es ist das Anliegen des Bösen, den Menschen zu schaden und von Gott zu trennen. Und ich habe es eben schon gesagt, ein ganz wesentlicher Punkt ist, oder Unterschied zwischen guten Engeln und bösen Engeln ist, gute Engel lehnen Anbetung ab und weisen auf Jesus hin, böse Engel suchen sie aktiv. Also entweder direkt, dass sie als Dämonen angebetet werden, aber das ist ziemlich selten, auch schon in der Bibel. Das Thema Okkultismus gibt es in der Bibel aber sehr selten. Das, was viel häufiger ist, ist, dass sie Anbetung anderer Götter annehmen. Und ich weiß, das ist ein sehr, sehr heikler Punkt, aber er ist trotzdem biblisch, deswegen möchte ich das mal so sagen. Es gibt außer Jesus keine anderen Götter. Jesaja 45, Vers 5. Ich bin der Herr und sonst keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Und ich möchte das mal so sagen. Es gibt nicht irgendwie den großen Gott Jesus und es gibt die kleinen Götter so. Die sind schon so, aber die sind kleiner. Nein, es gibt Jesus und sonst keinen Gott. Und auch mal so, wir sind in einem Land der Meinungsfreiheit und das ist eine biblische Wahrheit, deswegen werde ich sie sagen. Andere Götter, wie zum Beispiel der Allah des Islams, sind nicht kleiner als der Gott der Bibel, sie sind im Verständnis der Bibel nicht existent. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Leute, die einen anderen Gott außer Jesus anbeten, beten einen leeren Thron an. Und Leute, es gibt keinen leeren Thron. Die guten Engel und Gott, die tolerieren das und sagen, du hast deinen freien Willen, du darfst anbeten, wenn du willst. Du musst dich dafür verantworten, aber du darfst anbeten, wenn du willst. Aber böse Engel suchen aktiv leere Throne und setzen sich darauf. Anbetung ist nie ein neutraler Raum. Und deswegen spricht die Bibel an ganz, ganz vielen Stellen davon, dass Dämonen die Anbetung anderer Götter annehmen. Zum Beispiel in 5. Mose 32, Vers 17, da steht, dass Israel den Dämonen Opfern brachte, als sie andere Götter angebetet haben. Und mal so ein spannender Punkt, meines Wissens nach ist es so, dass Israel eigentlich nie aktiv Dämonen angebetet hat. Sie haben einfach nur andere Religionen übernommen. Dass sie sagten, ach guck mal hier bei den Assyrern, das ist doch der spannende Gott so und so, den nehme ich ein bisschen mit rein und bei den Babyloniern ist das und das. Sie haben jetzt nicht Dämonen angebetet, es wäre ja auch offensichtlich, dass sie denken, boah krass, okay, das geht jetzt nicht. Sie haben einfach vermischt. Aber dass sie andere Religionen angenommen haben, war für die Bibel oder für Gott, war das ein Punkt, dass sie Dämonen geopfert haben. Und der Gipfel davon ist, dass der Teufel selbst Jesus auffordert, ihn anzubeten. Das ist das, was das Böse will. Und ich weiß, es ist sehr schwierig, solche Themen in eine Predigt zu packen. Ja? Aber ich möchte mal sagen, es geht bei uns nicht irgendwie um das Böse und sonst irgendwas, es geht bei uns um Jesus. Um Jesus allein. Und wenn du dich an Jesus hängst, dann bist du sicher, okay? Dann braucht uns das ganze Thema in der Hinsicht nicht zu interessieren, weil wenn ich sage, meine Anbetung gehört Jesus, dann bist du auf der Siegerseite. Das ist der entscheidende Punkt, ja? Trotzdem bleibt die Bibel da, überall oder fast überall da, wo Engel auftreten, steht, hab keine Angst. Und das ist der Punkt, hab keine Angst davor, aber pass ganz genau auf, wem du deine Anbetung gibst. Und lass uns keinen leeren Thron anbeten. Auch beim ganzen Thema Götzendienst zum Beispiel. Lass uns aufpassen, dass nicht das Geld oder nicht irgendwie meine Gesundheit und andere Dinge mein Thron werden, den ich anbete. Sondern Jesus allein verdient unsere Anbetung. Und auch dazu, die Vorstufe von Anbetung ist Aufmerksamkeit. Lass uns darauf schauen, wem wir sie schenken. Vielleicht denkst du dir, das ist ja alles schön und gut, aber warum predigst du über dieses Thema? Und ich möchte uns jetzt mit reinnehmen, was das für uns bedeutet, ja? Ein zweiter Punkt ist, in Gottes Hand geborgen. Ich habe es schon häufiger gesagt, aber der Punkt ist ganz wichtig, ja? In Psalm 91, ich habe es eben schon erwähnt, da bringt die Bibel das sehr schön auf den Punkt. Ich möchte es mal vorlesen, Vers 11 bis 16. Denn er schickt seine Engel für dich aus, um dich zu behüten, wo immer du hingehst. Sie werden dich auf Händen tragen, damit dein Fuß an keinen Stein stößt. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Weil er mich achtet, schütze ich ihn. Wenn er mich ruft, antworte ich. Wenn er in Not ist, stehe ich ihm bei, hole ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich gebe ihm ein langes und erfülltes Leben und lasse ihn schauen, mein Heil. Ich habe das deswegen in zwei Passagen gemacht, weil das erste ist das, was der Psalmist schreibt und das andere ist das, was Gott als direkte Rede sagt. Und Gott ist, ich habe das schon gesagt, kein distanzierter Beobachter der Welt, der dir gelangweilt beim Leben zuschaut und sagt, ja, gib mir bloß die Anbetung. Gott fiebert mit bei dem, was du erlebst. Gott leidet mit, wenn du Schmerzen hast und Gott ist interessiert an dir. Und Gott greift jeden Tag in diese Welt ein, indem er seine schützende Hand über uns hält. Das war schon im Alten Testament so, es war im Neuen Testament so und es wird auch, solange diese Welt existiert, so sein, weil Gott so ist. Und ja, dafür gebraucht Gott die Engel, wie es da steht. Er hat seine Engel für dich ausgesendet und so. Aber Gott ist es, der wirkt. Wenn ein Bildhauer eine Skulptur formt, dann ist es doch nicht der Meißel, der da irgendwas Großartiges macht, es ist der Bildhauer. Und Jesus, ist übrigens spannend, wird bei der Versuchung in der Wüste genau auf diese Passage angesprochen von dem Teufel. Und er relativiert diese Dimension gar nicht, dass das mit den Engeln da ist. Aber er lenkt den Blick sofort auf Gott und sagt so, es geht um Gott bei der Sache. Und das sollten wir auch tun. Hier steht, das sagt Gott selbst, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Weil er an mir hängt, das sagt Jesus, weil wenn wir uns an ihn hängen, dann wird er uns retten. Nicht irgendwas, was wir tun, wird uns retten. Nicht irgendein Engel wird uns retten. Jesus wird uns retten, wenn wir uns an Jesus hängen. Er ist unser Weg zur Rettung. Und weil er mich achtet, schütze ich ihn. Nicht irgendein Engel schützt uns und sonst irgendwas, sondern weil wir Jesus achten. Es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie uns verlieren in gute Engel, böse Engel und wo sind die alle und so. Nicht hinter jedem freien Parkplatz ist ein Engel und nicht hinter jeder roten Ampel ist ein Dämon. Sondern wir lassen uns auf Jesus schauen. Auch wenn sich rote Ampeln manchmal so anfühlen. Ja, das Zentrum von allem ist Jesus. Und die Offenbarung ist ein super spannendes Buch und die Offenbarung gibt uns ganz viele Einblicke. Und wenn du das mal liest, da ist ganz viel los mit Engeln und Wesen und allem Möglichen. Aber Leute, in der Mitte des Himmels ist ein Thronsaal. Und in diesem Thronsaal steht ein Thron und auf dem Thron sitzt einer und das ist Jesus. Und alles, was drumherum ist, das werden wir irgendwann sehen und das wird total spannend. Aber das, was am spannendsten ist, das ist Jesus, der auf dem Thron sitzt. Jesus hat das Heil errungen, was hier prophetisch angekündigt wird. Und ich lasse ihn schauen, mein Heil. Das hat Jesus errungen. Und wenn wir uns an Jesus hängen, dann wird er uns in ewiger Gemeinschaft in seinem Herz tragen. Er hat vor 2000 Jahren den Sieg auf Golgatha errungen. Und das ist der Sieg, an dem wir teilhaben können, wenn wir sagen können, mit allem, was ich bin und habe, gehöre ich zu Jesus Christus. Vielleicht auch mit allem, was ich verstehe und nicht verstehe. Ich möchte noch ein paar Gedanken zum Schluss dazu sagen, ja? Auf dieser Welt geschieht vieles Schlechte. Und ja, das geschieht auch manchmal durch unsichtbare Mächte. Und jeder, der einmal in die Tageszeitung guckt, wird es sehen, ja, dass viel Böses passiert. Dostojewski hat das einmal gesagt: Da kämpft der Teufel mit Gott und der Schauplatz dieses Kampfes ist das menschliche Herz. Bisschen pathetisch, ja, aber ich mag dieses Bild. Unser Herz ist ein Schlachtfeld. Sagt man heute nicht mehr so oft, ja, aber es ist so. Ich merke das immer wieder, vielleicht merkst du das auch, dass wir ständig von der Option umgeben sind, was Böses zu tun. Ständig ist immer so irgendein Gedanke da, du könntest doch auch das machen. Oder ständig ist, es gibt nichts, was nicht umkämpft ist. Aber Leute, Gott hat uns eine mächtige Waffe dagegen gegeben. Eine wirklich mächtige Waffe, vor der Teufel echt schissert. Und das ist das Gebet. In Epheser 6, bis 11 bis 13 steht, und ich lese mal vor: Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Diese mächtige Waffe ist Gottes Geschenk an uns, um in diesem Kampf zu bestehen. Sei nicht unbewaffnet. Wenn das Schlachtfeld da ist, dann möchte ich nicht mit irgendeinem Gummiknüppel da stehen, sondern dann zieh die Waffenrüstung Gottes an und bete. Wenn uns die Nachrichten dieser Welt eins lehren sollten, dann beten. Und mal ganz wichtig, ein Punkt dabei: Du bist kein Engelskämpfer oder so. Oft erlebe ich, dass diese Passage genommen wird, so, ja, wir müssen jetzt gegen den Dämon von Baumheide anbeten und sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ob es das gibt, ja. Aber ganz ehrlich, das ist nicht unser Job. Wäre das unser Job, dann hätte Jesus das so gemacht, dass wir sie sehen würden. Aber du kannst ja nicht gegen irgendwas ankämpfen, was du nicht siehst. Und deswegen ist es nicht dein Job, jetzt zu sagen, ich sehe da den Engel und ich muss da jetzt irgendwas ausbeten. Bete einfach den Namen Jesus aus, das hilft bestimmt immer. Denn der Schlüsselvers zu dieser Passage steht einen Vers vorher in Epheser 6, Vers 10. Lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Lasst dich stark machen, das ist passiv. Du stellst dich vor Gott und sagst: Herr, ich habe wieder einen Tag im absoluten Wahnsinn des Alltags und ich brauche dich jetzt. Ich brauche Geduld, ich brauche Nerven, ich brauche irgendwas. Und dann nimm das von Gott in Anspruch. Lass dich stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft, durch den Herrn. Es geht nicht um dein Gebet oder mein Gebet. Es geht nicht um meine Bemühungen, dass ich irgendwie sage, diese 7 Gebete muss ich aneinander rein und das ist meine magische Formel, dass ich am Ende die Kraft habe. Du musst dich auch nicht vor den Spiegelstern sagen, ich ziehe jetzt aktiv die Schuhe der Bereitschaft und sowas an, das kannst du meinetwegen tun. Aber der Punkt ist, Gott richtet dich aus und Gott rüstet dich aus. Es ist seine gewaltige Kraft und das Gebet macht es auch nicht zu meiner Kraft. Gebet ist das hoffnungsvolle Vertrauen, dass Gott wirken wird und er hat versprochen, genau das zu tun. Also viel Schlechtes geschieht durch unsichtbare Mächte, die am Wirken sind, aber es geschieht auch sehr viel Gutes durch unsichtbare Mächte, die am Werk sind. Und es ist oft eine Frage, ja, so dass man sagt, wie kann ein guter Gott das ganze Böse zulassen auf der Welt? Und das ist ein berechtigter Punkt. Aber ich möchte es mal so sagen, wie viel mehr Böses würde passieren, wenn das Böse absolut ohne Grenzen entfesselt wäre? Und ganz ehrlich, wenn wir wirklich, in Deutschland sind wir so behütet, ja, aber wenn wir mal an wirklich, wirklich dunkle Orte dieser Welt gucken, muss man schon sagen, es gibt das Böse. Und es hat sehr viel Raum auf dieser Welt. Aber Gott hat ihm Schranken gesetzt. Gott greift in diese Welt ein und lenkt ihn mit seiner großen Güte. Und ich möchte noch einen dritten und letzten Gedanken dazu machen. Die Band kann sich langsam nach vorne begeben, ja? Wir bemerken immer wieder, dass unser Herz umkämpft ist. Und wenn das nicht so wäre, wird die Bibel auch nicht in Sprüche 4, Vers 23 sagen, mehr als alles behüte dein Herz. Wenn niemand versuchen würde, dein Herz irgendwie anzugreifen, müsstest du es ja nicht behüten. Sondern die Bibel kennt diese Dimension. Und das kann uns manchmal schnell Angst machen, ja. Aber Leute, dieser Appell, fürchte dich nicht, der ist immer noch real. Fürchte dich nicht. Und warum? Weil Gott viel größer ist. Viel, viel, viel größer. Es gibt einen ganz, ganz, ganz wichtigen Vers dazu und ich lasse ihn mir nicht nehmen. Vielleicht hast du schon gedacht, wann kommt er endlich? Römer 8, Vers 38. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalt, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist die gute Botschaft. Das ist die unverkürzte gute Botschaft. Auf der Erde gibt es vieles, was unser Denken übersteigt, aber das ist der Kern, an dem wir uns klammern können. Das kann uns manchmal schnell Angst machen, aber Jesus wohnt nicht irgendwo auf irgendeinem Berg, wo wir hinpilgern können, sondern der Heilige Geist, das ist Gott selbst, wohnt in unserem Herzen. Wenn du sagst, Jesus ist der Herr meines Lebens, zieht Gott in dein Herz ein. Er wohnt in dir. Und 1. Korinther 6, Vers 19, ja? Und wenn Römer 8, Vers 31, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und das ist ein absoluter Schlüsselvers. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Er hat den Preis bezahlt. Er hat es nicht vergessen. Gott kann keinen Schwamm drüber machen. Er hat es bezahlt, deine Schuld. Er hat stellvertretend für alle deine Fehler gelitten. Und ganz ehrlich, das Böse in der Welt, das verursache auch manchmal ich. Und das hat Jesus bezahlt. Er hat das Böse überwunden. Und Leute, es gibt in Offenbarung den Vers, dass Jesus, als er gestorben ist, die Schlüssel des Todes an sich genommen hat. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der Jesus in die Schranken weisen kann. Jesus weist das Böse in die Schranken. Und er hat das letzte Wort. Und dieses letzte Wort wird der Sieg des Guten sein. Vielmehr, der Sieg des Guten ist schon da, dass es sichtbar wird. Er hat dem Teufel die Macht genommen. Und natürlich wird der Teufel auf der Welt noch versuchen, uns irgendwie zu schaden. Aber Leute, wir sind in Gottes Hand. Und Gott hat gesagt, dass niemand uns aus seiner Hand rauben kann, Römer 8, Vers 38. Und übrigens, selbst der Teufel nicht. Ich habe eben gesagt, Engel sind nicht allgegenwärtig, sie sind nicht allwissend und sie sind nicht allmächtig. Leute, wisst ihr, was der Teufel ist? Ein Engel. Der Teufel ist nicht allgegenwärtig. Der Teufel ist auch nicht allwissend. Er stochert manchmal im Nebel und findet dabei einen wunden Punkt. Aber Gott, der Teufel weiß nicht, was deine Achillesferse ist. Der schießt einfach in den Nebel und hofft, dass er irgendwas trifft. Aber er ist nicht allwissend. Und der Teufel ist auch nicht allmächtig. Weil Jesus weist ihn in die Schranken. Und ich habe mir das früher so vorgestellt, dass Jesus mit dem Teufel irgendwie kämpft, wie so zwei Titanen auf der Welt und Jesus ganz knapp gewinnt, so zum Glück. Nein, Jesus hat nie mit dem Teufel gekämpft. Deswegen habe ich eben gesagt, dass der Spruch von Dostoevsky ist pathetisch, das ist ein Bild. Also das ist so, als Jesus auf der Erde war, das Böse war da, Jesus betritt den Raum und tausende Dämonen betteln Jesus an, darf ich bitte gehen? Das ist das vollständige Bild. Es ist nicht so, dass Jesus jetzt sagen muss, ey, du gehst jetzt aber und sonst irgendwas, sondern das Böse haut ab, wenn Jesus den Raum betritt. Das ist das, was Jesus tut. Jesus kämpft nicht gegen das Böse. Er hat es schon längst besiegt. So viel Macht hat das Böse gar nicht, dass es gegen Jesus kämpfen könnte. Deswegen ist der Teufel auch nicht der Feind Gottes, er ist der Feind des Menschen. Weil gegen Gott hat er gar keine Chance, es ist eine andere Liga. Die Niederlage 4000:0, das beschreibt nicht mal ansatzweise die Niederlage des Teufels. Der Teufel ist der größte Loser der Weltgeschichte. Es ist kaum zu beschreiben, wie krass seine Niederlage ist. Jesus hat ihm die Waffen genommen. Er hat ihn entwaffnet. Und was macht jemand, der entwaffnet ist und eine Bank überfallen will? Er lügt. Er sagt, ich habe eine Waffe. Du musst Angst vor mir haben. Aber wer braucht Angst vor jemandem zu haben, der gar keine Waffe hat? Warum brüllt der Löwe, der umherzieht, zieht, weil er gar keine Zähne mehr hat? Und Leute, ich kenne einen anderen Löwen. Und das ist der Löwe von Juda. Und das ist der, der die Macht hat. Offenbarung 1, Vers 17 bis 18. Hab keine Angst, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel für den Tod und sein Reich. Jesus hat den Tod besiegt. Und das sagt Jesus zu Beginn der Offenbarung. Und die Offenbarung ist voll davon mit Dingen, die noch kommen werden und die irgendwie auch gar nicht so schön sind. Aber Jesus sagt, in all dem, ich habe das letzte Wort. Römer 8, Vers 31. Wenn Gott für uns ist, wer könnte da noch gegen uns sein? Das ist das, was die Bibel sagt. Deswegen lass uns aufstehen und lass uns diesen Sieger von Golgatha anbeten. Denn er verdient unser Lob. Er ist würdig und er ist Gott selbst. Er ist gestorben für dich, damit du leben kannst. Herr, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du so würdig bist. Ich danke dir, dass du den Tod besiegt hast, dass du das getan hast, was niemand auf dieser Welt hätte tun können. Ich danke dir, dass du dem Bösen die Schranken gewiesen hast. Ich danke dir, dass du Gott selbst bist und dass du auch bei den Menschen bist, dass du uns in deinem Herzen trägst, dass du keinen Tag uns aus den Augen verlierst, weil du uns so sehr liebst. Seit wir geboren sind oder noch davor, wusstest du schon, wie unser Leben verlaufen wird, weil du uns so sehr liebst. Und ich möchte dich bitten, dass jede Angst weicht in deinem Namen. Dass jeder Schmerz und jeder Krankheit in der Hinsicht weichen muss, weil du der Sieger bist. Ich bete das aus, dass du Raum gewinnst. Dass du in dieser Erde wieder neu sichtbar wirst. Bitte zeig du dich in unserem Leben. Bitte zeig du dich in unseren Gesprächen. Zeig dich mit deiner herrlichen Macht. Denn Jesus, du allein bist der, der unser Lob verdient. Wir beten dich an. Danke, Jesus. Amen.